Geschwister, wie waren die vergangenen Festtage im Herbst dieses Jahres für Sie? Welche Erinnerungen haben Sie an die zurückliegenden Festtage? Ich hoffe, nach gut einem Monat erinnern Sie sich überhaupt noch daran. Gehe ich mal einfach von aus. Außerdem hoffe ich, dass Sie die Festtage noch in positiver Erinnerung haben. Und für uns war es gut, dass wir an diesen Festtagen teilgenommen haben. Denn Gott hat uns diese Festtage gegeben, weil sie gut für uns sind. Und wir haben ihm mit unserer Teilnahme gezeigt, dass wir seinem Weg folgen wollen und ihn ernst nehmen. Es ist gut einen Monat her, dass wir die Herbstfeste gefeiert haben. Und ich denke, nach einem Monat ist auch der letzte von uns wieder im Alltag angekommen, sozusagen wieder auf dem Boden gelandet. Ich hoffe zumindest, dass für Sie diese Landung auf dem Boden nicht allzu hart war. Aber trotz des Alltags, Geschwister, ist es wichtig, dass am Fest Gelernte und auch die Erinnerungen, die Freude und vor allem die Begeisterung vom Fest nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Die meisten von uns, ich glaube fast alle, waren in Schluchsee. Gut 8 Tage haben wir Gottes Fest gefeiert. Egal, ob jetzt in Schluchsee oder woanders. Und dabei haben wir in diesen 8 Tagen Begeisterung, die Begeisterung für Gottes Weg wieder aufgefrischt. Während des Festes haben wir viele Botschaften gehört. 10 Hauptpredigten, 7 Kurzpredigten. Die Menge der Botschaften entspricht ungefähr einem halben Jahr für die meisten von uns im Laufe des Jahres. Manche, die noch seltener Versammlung haben, noch einem längeren Zeitraum. Und insbesondere die Herbstfeste sind auch eine Art Auffrischung der Begeisterung für Gottes Weg. Und um diesen Weg nicht zu verlassen, brauchen wir Begeisterung. Doch wie können wir uns die Freude über Gottes Weg und seinen Plan bewahren? Oder wenn wir die Begeisterung vielleicht ein bisschen verloren haben oder sie etwas nachgelassen hat, wie können wir sie wieder erwecken? Das soll auch das Thema für heute sein. Begeisterung für Gottes Weg. In der Welt, über die wir insbesondere an den Herbstfesten wieder einiges gehört haben und gelernt haben, werden nicht nur wir, sondern alle Freude und Begeisterung haben. Diese Freude und Begeisterung wird die des heutigen Lebens noch weit übertreffen. Es wird eine Freude und Begeisterung darüber sein, dass Satan niemanden mehr verführen kann und alle, ja wirklich alle, Gottes Prinzipien verachten. Heute können wir von sowas nur träumen. Wir befinden uns heute in der Vorbereitung auf eine völlig neue und völlig andere Welt. In dieser Welt wird niemand mehr niedergeschlagen oder traurig sein. Für Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit wird es keinen Anlass mehr geben. Das finden wir in Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, das Erste, diese physische und zur Zeit von Satan beherrschte Welt. Ist das kein Grund für Begeisterung? Geschwister, was sollen wir tun, damit wir die Freude und die Begeisterung für Gottes Weg in uns erhalten und nicht nur erhalten, sondern auch ausbauen? Gott nennt das in seinem Wort die erste Liebe. Und Gott fordert uns alle auf, in dieser ersten Liebe zu bleiben, beziehungsweise die, die in dieser ersten Liebe nachgelassen haben, zu dieser zurückzukehren. Das finden wir in Offenbarung Kapitel 2, Verse 4 bis 5. Offenbarung 2, Vers 4 bis 5. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße, oder wie es heißen müsste, bereue und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust oder bereust. Ja, Geschwister, das ist eine ernste Aufforderung Gottes. Gott fordert die, die ihm nachfolgen wollen, auf, zur ersten Liebe, zur ersten Begeisterung zurückzukehren. Gott fordert nicht nur dazu auf, er warnt sogar davor, wenn wir das nicht tun, wird er den Leuchter, wie es hier heißt, von der Stätte wegstoßen. Wie können wir die Begeisterung für Gottes Weg behalten und erhalten? Wie können wir verhindern, dass die Sorgen des Alltags die Begeisterung sozusagen ersticken? Wenn wir von etwas begeistert sind oder uns für etwas begeistern, hat das weniger mit uns selbst zu tun. Begeisterung kommt zwar von innen heraus, aus uns, aber hat normalerweise etwas mit etwas von außen, mit äußeren Umständen zu tun. Begeistert ist man beispielsweise über etwas, was einem widerfährt oder was man erhofft oder was man erwartet. Wir begeistern uns für eine Sache, ein Ereignis oder eine Überzeugung. Der Brockhaus sagt unter Begeisterung, für etwas begeistern, erfüllt mit Freude und Tatendrang oder Liebe zu etwas. Und das bringt uns dann auch zu dem ersten Punkt, wie wir die Begeisterung für Gottes Weg erhalten und mehren können, nämlich dem eigenen Ich widerstehen. Das eigene Ich könnte man auch als Egoismus bezeichnen, nämlich wenn ich mich auf mich selbst konzentriere, nennt man das Egoismus. Und Egoismus kommt von lateinisch ego, ich, und bedeutet so viel wie Eigenliebe, Ich-Liebe. Es ist eine Bezeichnung für die Lehre oder Einstellung, dass für jeden Menschen sein eigener Vorteil und sein eigenes Interesse das Wichtigste ist. Egoismus ist die Gesamtheit der Antriebe und Strebungen, die von der eigenen Person ausgehen und diese in den Mittelpunkt stellt. Egoismus ist die vermeintlich naturgegebene Eigenschaft der Menschen im Handeln, immer und ausschließlich den eigenen Vorteil zu suchen. Satan suggerierte bereits Adam und Eva, dass Gott egoistisch sei und deswegen nicht wollte, dass sie vom Baum des Guten oder der Erkenntnis des Guten und Bösen essen durften. Denn, mit anderen Worten, heißt es, oder in 1. Mose Kapitel 3, Vers 5, ich denke, Sie kennen alle diese Stelle, da steht, an dem Tage, da ihr davon esset, werdet ihr sein wie Gott. Das heißt mit anderen Worten, Gott will nicht, dass ihr so werdet wie er, darum hat er euch das verboten. Oder dann weitergedacht, Gott ist egoistisch. Egoismus ist jedoch etwas, was Gottes Denk- und Verhaltensweise völlig fremd ist. Gott möchte alles, das ganze Universum mit uns teilen. Zwar noch nicht heute, aber in der Zukunft. Denn bevor er das tun kann, müssen wir seine Denk- und Verhaltensweise annehmen. Ja, nicht Gott muss die menschliche Denkweise annehmen, sondern wir Menschen müssen Gottes Denkweise annehmen. Und diese Denkweise Gottes anzunehmen, ist für uns Menschen, für die meisten von uns, ich möchte eigentlich sagen für alle, ein Stück harter Arbeit. Das ist nicht ganz einfach. Gegen das eigene Ich anzukämpfen, ist für Menschen kein Spaziergang, sondern harte Arbeit. Dazu müssen wir den Kampf gegen uns selbst aufnehmen. Um etwas über Gottes Denkweise zu erfahren, möchte ich Jesaja Kapitel 55, Vers 9 nachschlagen. Jesaja Kapitel 55, Vers 9. Da steht, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege, nämlich Gottes Wege, höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das liest sich sehr einfach, aber wenn man darüber nachdenkt, muss man sagen, wie weit ist der Himmel höher als die Erde? Ich würde sagen, im ganzen Universum gibt es keine weitere Entfernung als die zwischen Himmel und Erde. Also sind unsere Gedanken, mal etwas anders ausgedrückt, weiter entfernt von Gott, weiter geht nicht. Zumindest unsere Gedanken als natürlicher Mensch. Ja, weiter geht nicht. Wenn ich das eigene Ich ablege, verschieben sich die Prioritäten. Das finden wir in Philipper Kapitel 2, Vers 3 bis 8. Philipper 2. Wir beginnen in Vers 3. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und nach der Erscheinung als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Jesus Christus verzichtete freiwillig auf seine göttliche Gestalt. Er machte sich freiwillig zum Menschen und opferte sich sogar für uns Menschen. Das eigene Ich abzulegen, ist ohne die Bereitschaft zu verzichten nicht möglich. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich mir einbilde, in meinem Leben schon auf so vieles verzichtet zu haben und jetzt erstmal etwas für mich haben will, ist das der erste Schritt, die Lehren und die Geisteshaltung Gottes zu verlassen. Oder noch deutlicher ausgedrückt, die Selbstverwirklichung der modernen Psychologie ist nicht der Schlüssel zu einem wahren und erfüllten Leben. So wie bei Satan wird das letztlich in Frustration enden. Und dass Satan frustriert ist, kann man erkennen aus der Bibel, denn er weiß, wie die Offenbarung sagt, das Buch der Offenbarung, dass er wenig Zeit hat. Wenn ich mich selbst verwirkliche, konzentriere ich mich auf mich selbst und dann müssen andere in der Regel zurückstecken. Zum Beispiel andere Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Selbstverwirklichung ist somit nüchtern betrachtet das Verlassen des Weges und der Prinzipien Gottes. Wenn Jesus Christus sich selbst verwirklicht hätte, hätte er nicht den Willen des Vaters getan und wäre für uns Menschen gestorben. Johannes Kapitel 4, Vers 34. Johannes 4, Vers 34. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Ja, er vollendete das Werk dessen, der ihm gesandt hat, nämlich das Werk des Vaters, dadurch, dass er sein Leben für uns ließ. Nicht dadurch, dass er sich selbst verwirklichte. Auf die eigene Selbstverwirklichung zu verzichten, bedeutet, den Kampf gegen das eigene Ich aufzunehmen. Das wird nicht immer einfach sein, und das wird uns auch alle bis zum Ende unseres Lebens beschäftigen. Und da wird es auch Rückschläge und Fehler bei geben, auch wenn wir es noch so gut wollen und meinen. Aber wir können die Fehler unseres zurückliegenden Lebens nicht wieder gut machen. Weder die von gestern, von letzter Woche, vom letzten Monat, vom letzten Jahr. Manchmal können wir die Auswirkungen etwas abmildern, aber rückgängig, vollkommen rückgängig machen können wir sie nicht. Die einzige Chance, die wir haben, ist, nach vorne zu schauen, aus diesen Fehlern zu lernen und sie möglichst nicht wieder zu wiederholen. Aber damit sind die Fehler der Vergangenheit nicht weg. Aber unser Auftrag ist es, es besser zu machen als gestern, vorgestern, letzte Woche, letzten Monat oder wann auch immer. Darum geht es, wenn wir Gottes Weg folgen. Gott gibt uns die Gelegenheit, an jedem Tag, zu jeder Stunde wieder neu anzufangen. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 38. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 38. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wie es in manchen Übersetzungen anstatt tut Buße auch heißt, kehrt um, was auch letztlich die Bedeutung ist. Kehrt um, schaut auf Gottes Anweisungen in seinem Wort und macht es besser, als bisher. Und dieses Umkehren ist mit der Taufe nicht abgeschlossen, sondern beginnt erst damit. Es ist ein lebenslanger Prozess. Und wir müssen aufpassen, dass dieses Umkehren nicht durch unseren eigenen Egoismus erstickt wird. Denn dann wird auch unsere Begeisterung erstickt. Durch Egoismus, die Konzentration auf uns selbst verdrängen und verlieren wir die Begeisterung für Gottes Weg. Weil wir uns nämlich nicht mit seinem Weg, sondern mit unseren eigenen Problemen und Wegen beschäftigen. Wie können wir die Begeisterung aufrechterhalten oder auch neu erwecken? Mein zweiter Punkt, dem Materialismus widerstehen. Der Mensch will immer schneller, weiter, höher. Der Rekord von gestern zählt nicht, heute muss es ein neuer sein. Der Mensch will immer mehr. Das scheint dem Menschen sozusagen in der Natur zu liegen. Und die Werbung suggeriert uns mein Haus, mein Auto, mein Boot und was es noch alles so gibt. In der Welt zählt das schnelle Geld. Fleiß und Aufrichtigkeit, wie vor einigen Jahrzehnten auch noch in der Welt eine Tugend waren, sind nicht mehr gefragt. Kaum jemand ist davon ausgenommen. Selbst namhafte Unternehmen und Weltkonzerne müssen zugeben, dass sie ihre Bilanzen zugunsten des Gewinns geschönt, was ja nichts anderes ist als eine harmlose Umschreibung des Wortes gefälscht haben. Hört sich natürlich nicht so drastisch an, wenn man sagt, ich habe die Bilanzen geschönt. Aber es ist eine Fälschung. Vor gut 10 Jahren ist ein Telekommunikationskonzern damit aufgefallen, dass seine Immobilienbesitze mit einem Vielfachen seines wirklichen Werts in seiner Bilanz standen. Nämlich, warum haben die das gemacht? Um die wahre Finanzlage zu verschleiern. Auch die sogenannte Griechenland-Krise, die uns in diesem Jahr viele Monate beschäftigt und verfolgt hat, ist dadurch verursacht, dass über Jahrzehnte zu viel ausgegeben wurde. Es wurde über die Verhältnisse gelebt. Materialismus. Hinzu kommt, dass beim Euro-Beitritt die griechischen Staatsfinanzen auch geschönt, sprich gefälscht wurden. Also Lüge und Betrug. Europas Politiker wollten Griechenland, die sogenannte Wiege der Demokratie, um jeden Preis dem Euro dabei haben. Deshalb haben da viele mitgemacht. Und einer, der damals bei der Bank beschäftigt war, die griechischen Bilanzen für den Euro-Eintritt erstellt haben, ist heute Chef der Europäischen Zentralbank. Auch wenn die Griechenland-Krise, wobei es ja eigentlich keine Griechenland-Krise ist, sondern eine Finanzkrise, die nicht nur Griechenland betrifft, das Medieninteresse etwas verloren hat, ist diese Krise nicht einmal ansatzweise gelöst. Sie ist durch das Flüchtlingsthema ein bisschen aus dem Medieninteresse nach hinten gerückt. Oder ganz aktuell, der VW-Abgasskandal. Böse Zungen behaupten, die Firma heißt jetzt nicht mehr VW, sondern AW. Statt durch eine gute Qualität, der beste Autobauer der Welt zu werden, hieß die Unternehmensdevise, der größte zu werden. VW wollte um jeden Preis Toyota als größten Autohersteller der Welt ablösen. Das war die Vorgabe des Vorstands von VW. Und da wurde mit harten Bandagen gekämpft. Aber worum geht es, wenn man der Größte werden will? Um Eitelkeit. Um Egoismus. Ich bin der Größte. Das finden wir schon in 1. Mose 1. Ich bin der Größte. Ich weiß es besser als Gott. Im Streben danach, der größte Autobauer der Welt zu werden, wurde, wie ich gesagt habe, mit harten Bandagen gekämpft. Und die Reduzierung der Schadstoffe, die von der Politik vorgegeben waren in den Abgaswerten, durfte nicht viel kosten. Der Druck auf die Entwicklungsingenieure war enorm. Nämlich, wenn du zu blöd bist, dann kannst du gehen, dann suchen wir uns einen anderen. Da muss man sich die Frage stellen, die ich mir manchmal stelle, wenn du in dieser Situation gewesen wärst, wie hättest du gehandelt? Es ist immer leicht, von außen zu sagen und im Nachhinein, nachher ist man immer schlauer, man hätte es anders gemacht. Wenn es alle Kollegen mitmachen und einer mal so eine geniale Idee hat und der Meinung ist, da kommt sowieso keiner drauf, das wird irgendwann Selbstläufer. Der ist auch nicht mehr aufzuhalten. Es lautete letztlich die Parole, der Zweck heiligt die Mittel. Egal wie, wir müssen der Größte werden. Vor wenigen Jahrzehnten wäre mit solchen Machenschaften noch jeder öffentlich geächtet worden. Wenn ich mal so 40, 50 Jahre zurückdenke, zumindest auf dem Land, ich weiß nicht, ob es damals in der Stadt auch so gewesen wäre, da wo ich herkomme, da hätten sich die Leute maßlos aufgeregt und das wäre Dorfthema gewesen über Monate, wenn einer sowas gemacht hätte. Aber inzwischen ist das Gesellschaftssport. Solche Dinge sind gesellschaftsfähig geworden, weil jeder macht es ja. Lug und Betrug ist sozusagen ein Massensport der Genießergeneration geworden. Und die Verantwortlichen erhalten oft noch Abfindungen in Millionenhöhe. Und wenn dann die Firmen versuchen, ihnen die Abfindung zu verweigern, haben sie noch die Dreistigkeit, diese einzuklagen. Und die Gerichte gestehen ihnen diese dann meistens auch noch zu, weil die Vertragslage es nicht anders zulässt. Die Verherrlichung des Materialismus hat eine unglaubliche Eigendynamik entwickelt, selbst in Ländern wie China, Russland oder der ehemaligen UdSSR. Das ist aus meiner Sicht eine sehr gefährliche Entwicklung. Insgeheim glauben die Menschen nämlich, dass jetzt das bessere System des Kapitalismus über das schlechtere System des Kommunismus gesiegt hat. Das ist nichts anderes, wie der Stärkere überlebt und der Schwächere stirbt aus. Und das ist dann der Kern der Evolutionstheorie. Der Stärkere überlebt und der Schwächere stirbt aus. Insofern ist dieser Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus auch für viele eine Bestätigung der evolutionistischen Denkweise. Aber wie sieht es mit diesem vermeintlich besseren System des Kapitalismus in Wirklichkeit aus? Nicht nur Griechenland ist überschuldet, auch andere Länder. Letztlich auch Deutschland. Deutschland hat wesentlich mehr Schulden als Griechenland. Natürlich nicht im Verhältnis der Bevölkerung und des Bruttosozialprodukts. Mir ist kein Land der Welt bekannt, das keine Schulden hat. Alle leben sozusagen auf Kante. Um Staatsschulden zu vertuschen, wird mit allen möglichen Tricks gearbeitet. Mit Schattenhaushalten, mit Bad Banks und was es da so alles gibt. Die Börsenkurse der Aktien und Wertpapiere gleichen einer Achterbahnfahrt. Auch sogenannte solide Aktien, wie beispielsweise die von VW jahrzehntelang waren, sind durch die Machenschaften bei den Dieselabgasen ins Bodenlose gefallen. Milliardenverluste innerhalb von wenigen Tagen, wobei es nicht unbedingt wirkliche Verluste waren, sondern eigentlich nur Buchwerte. Es geht um den schnellen Gewinn, ohne viel dafür zu tun. Aber das funktioniert auf Dauer nicht. Vorübergehend ja. Und die sogenannte Finanzwirtschaft leistet genau betrachtet auch keinen Beitrag an der Wertschöpfung. Die Finanzwirtschaft beschäftigt sich damit, Geld hin und her zu schieben. Und verdient da mächtig dran. Oft auch noch Geld, das sie gar nicht hat. Aber wenn ich ohne Beitrag an der Wertschöpfung Gewinn mache, geht das nur, wenn andere dabei Verlierer sind. Aber das ist egal. Hauptsache, ich mache meinen Schnitt dabei. Geschwister, Materialismus ist eine Lebenseinstellung, die das Geistige dem Genuss materieller Güter unterordnet. Und steht damit der Gesinnung und Einstellung Gottes vollkommen entgegen. Materialismus ist jedoch wie ein Virus, der uns Menschen sehr leicht infizieren kann. Wer von diesem Virus infiziert wird, bekommt ihn nur sehr schwer wieder los. Es ist ein hartnäckiger Virus, weil das materialistische Leben für den physischen Menschen sehr bequem ist. Aber Materialismus ist ein Virus, der den Geist Gottes in uns angreift. Das hat nichts damit zu tun, dass man als Christ asketisch leben muss und nichts besitzen darf. Gott verspricht dem, der ihm folgt, ihn auch physisch zu segnen. Aber es geht darum, wo mein Herz ist. Es geht darum, was mir wichtiger ist. Wie es auch in Matthäus 6, Vers 24 heißt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleich gut dienen. Man muss sich entscheiden. Offenbarung Kapitel 18, kommen wir zu der Stelle, die wir in der Bibellesung hatten. Vers 15. Offenbarung 18, Vers 15. Die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fernab stehen, aus Furcht vor ihrer Qual werden weinen und klagen. Dann Vers 17 bis 19. Denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Und die Schiffsherren und alle Steuerleute und die Seefahrer und die auf dem Meer arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen, wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten, weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss wir reich geworden sind, alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Geschwister, der materielle Reichtum der Endzeit ist vor 2000 Jahren vorausgesagt worden. In Offenbarung steht, dass es vor dem Ende einen materiellen Reichtum geben wird und dass dieser materielle Reichtum ihnen genommen wird. Wenn er ihnen genommen wird, muss er da sein. Somit wurde bereits vor 2000 Jahren vorausgesagt, dass der Lebensstandard kurz vor dem Ende dieser Welt sehr hoch sein würde. Viele Menschen werden jammern und heulen, weil sie das bequeme Leben nicht mehr haben. Alle angehäuften Bequemlichkeiten werden, so wie es hier steht zumindest, auf einen Schlag, nämlich durch Feuer und Rauch, weg sein. Sprüche Kapitel 13, Vers 11. Sprüche 13, Vers 11. Hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Ja, auch dieses Prinzip kann man in vielen Lebenssituationen beobachten. Besonders, oder als Beispiel, Erben einer Unternehmensfamilie. Die Eltern haben versucht, ein Unternehmen aufzubauen, und sehr häufig ist es so, die Erben verprassen es dann, die nächste Generation. Für sie ist es ja nicht, sagen wir, erarbeitet, sondern sie haben es, weil ich das schon in Ordnung finde, dass sie es geerbt haben, aber sie haben dann nicht das Verhältnis dazu und gehen ganz anders damit um. Gott hat nichts gegen Reichtum. Das zeigt auch der Reichtum Salomos oder Hiobs. Aber er hat etwas dagegen, wenn mein Reichtum zu Lasten anderer erworben wurde. Und er hat etwas dagegen, wenn mein Reichtum mir wichtiger ist als Gott. Der nächste Punkt ist, dem Legalismus oder der Gleichgültigkeit zu widerstehen. Bei der Gleichgültigkeit gibt es zwei Extreme. Das eine Extrem ist, hat doch alles keinen Sinn. Und das andere Extrem ist, Hauptsache ich schaffe es, was mit den anderen ist, ist mir egal. Diese beiden Extreme sind beides Formen von Gleichgültigkeit. Was kümmert mich das? Wieso soll ich mich darum kümmern? Sollen die anderen doch auch mal was tun? Gleichgültigkeit ist streng genommen auch eine Form von Egoismus. Solange es mich persönlich nicht betrifft, ist es mir egal. Sollen die anderen doch sehen, wo sie bleiben. Der Legalismus übt starke Kritik an moralischen Verbesserungen und traditionellen gesellschaftlichen Standards. Im Legalismus wird die Pflege der Tugend als potenziell zerrüttend verschrien. Geschwister, wir leben zwar in der Welt, dürfen aber nicht Teil dieser Welt sein. Das finden wir in Johannes 15, Vers 19, wo Jesus sagt, wir werden das jetzt nicht nachschlagen, dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind. Das ist manchmal ein Drahtseilakt, auch für uns. Und es wird uns auch nicht immer vollkommen gelingen. Aber Gott erwartet von uns, dass wir das nicht aus den Augen verlieren und seinen göttlichen Charakter entwickeln und bestrebt sind, seinen Weg und nicht den Weg dieser Welt zu gehen, nämlich seine göttliche Denkweise anzueignen, die, wie wir vorhin gelesen haben, von unserer menschlichen Denkweise so weit weg ist wie der Himmel von der Erde. Oder wie man auf Neudeutsch sagen würde, weiter geht nicht. Die Menschen in dieser Welt haben nur ein Ziel, hier und jetzt ein möglichst gutes und angenehmes Leben. Und gegen ein gutes und angenehmes Leben ist grundsätzlich auch nichts einzuwenden, aber das darf nicht das Hauptziel sein. Nach diesem Leben kommt nämlich noch etwas anderes, und diesem müssen wir unser Trachten und Sinnen unterordnen. Lukas Kapitel 16, Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun, wir lesen Vers 11 auch noch, nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut, nämlich das ewige Leben, anvertrauen? Dass alles immer einfach ist, hat Gott uns nicht versprochen. Als Christen sind wir aufgefordert, ihm treu zu sein, egal in welcher Situation. Und dabei auch die Gleichgültigkeit zu überwinden. Für manche ist das einfacher, für manche schwieriger. Auch dabei wird es Rückschläge und Fortschritte geben. Ein Beispiel von Gleichgültigkeit zeigt uns auch ein Gleichnis in Lukas Kapitel 18. Dieses Gleichnis handelt von jemandem, dem es egal war, was mit den anderen war. Hauptsache, ihm ging es gut. Lukas 18, Vers 10 bis 12. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, Vers 10, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich, betete, so, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ja, der Pharisäer hielt sich selbst für ein Vorbild eines göttlichen Lebenswandels. Die anderen waren im Prinzip ihm egal. Er fastete zweimal die Woche. Alle Pharisäer damals waren verpflichtet, zweimal die Woche zu fasten, nämlich montags und donnerstags. In seiner Gottgefälligkeit dankte er Gott dafür, so wie er ist. Ja, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ja, das heißt im Klartext, im Umkehrschluss, ich danke dir, dass ich so bin, wie ich bin. Er glaubte, am Ziel angekommen zu sein. Er glaubte, er kenne und wisse schon alles, was notwendig ist. Er gab den Zehnten von allem, was er einnahm, wie es hier steht, was nicht falsch ist. Aber das ist nur ein Teil. Denn, das brauchen wir jetzt nicht nachzuschlagen, in Matthäus 23, Vers 23 steht, dies, nämlich den Zehnten geben, sollte man tun und das andere, jenes, nicht lassen, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Aber der Pharisäer glaubte, besser geht nicht. Sein Nachbar, in dem Falle hier, sie waren ja im Tempel, sein Nachbar in der Versammlung war ihm egal. Er schaute auf ihn herab. Ich danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner, der hier neben mir sitzt. Der Zöllner konnte nicht so gut sein wie der Pharisäer, weil der fastete ja nicht zweimal die Woche. Und Zöllner waren dafür bekannt, dass sie andere übervorteilten. Nein, im Endeffekt, sie mussten auch von irgendwas leben. Damals war das nicht alles so klein-klein wie heute, zumindest in Deutschland ist ja alles bis ins kleinste Detail geregelt, wie hoch die Zoll- und Steuersätze sind. Sondern die Zöllner haben von den Bürgern so viel Zoll erhoben, damit sie das, was sie an die Römer abführen mussten, abgeben konnten, aber natürlich noch einen Aufschlag, weil sie mussten ja auch selber leben. Das war kein fester Aufschlag, mal so, mal so. Ja, schließlich lebt man ja nur einmal. Sicherlich hat dieser Zöllner das ein oder andere Mal stark über die Stränge geschlagen. Man muss ja möglichst viel mitnehmen. Aber der Pharisäer, dem war der Zöllner, war ihm egal. Geschwister, uns dürfen unsere Mitgeschwister in der Versammlung nicht egal sein. Denn wir überwinden diese Gleichgültigkeit auch nur durch Gottes Geist. Und Gott gibt diesen Geist gerne, aber unter einer Bedingung, und die finden wir in Lukas Kapitel 11, Vers 13. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Ja, um beispielsweise die Gleichgültigkeit zu überwinden und Gottes Geist in mir aufzunehmen, müssen wir täglich darum bitten. Wie wichtig das ist, sagt uns auch Jakobus Kapitel 4, Vers 2 bis 3. Jakobus Kapitel 4, Vers 2 bis 3. Ihr seid begierig und erlangt's nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nicht. Ja, Jakobus schreibt das hier nicht zu irgendwelchen Menschen, sondern zu den Bekehrten Gottes. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr's tut für eure Gelüste. Ja, wir müssen darum beten, aber auch in der richtigen Einstellung. Das bringt uns dann auch zu dem nächsten Punkt, nämlich Gottes Geist in uns wirken lassen. Gottes Geist gibt uns auch die Begeisterung für Gottes Wort, seinen Weg und seine Lebensweise. Und dieser Geist verhält sich völlig anders als die menschliche Logik. Darum ist es für einen Menschen auch, wie Gottes Wort sagt, unmöglich, Gott zu verstehen. Und wenn wir Gottes Weg gehen, verhalten auch wir uns anders als die Menschen. Und da ist andere Feste zu feiern, nur ein Teil davon. Wir finden das in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14 bis 16. 1. Korinther 2, Vers 14 bis 16. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Der Geist Gottes in uns sorgt dafür, dass unser Leben eine andere Dimension bekommt. Die Prinzipien und die Ziele unseres Lebens werden sozusagen durch Gottes Geist auf den Kopf gestellt. Und dies alles aus ehrlichen Beweggründen und nicht aus Berechnungen oder irgendwelchen Hintergedanken. Nur durch Gottes Geist erhalten wir Christi Sinn. Gottes Geist begegnet beispielsweise Beleidigungen mit Freundlichkeit. Er ist großzügig und nicht kleinlich. Er redet keine Andeutungen über irgendwelche Umstände oder Ereignisse. Er ist nicht zynisch und fühlt sich auch nicht anderen überlegen. Oder wie es in der Bibel heißt, bläht sich nicht auf. Nehmen wir das Beispiel Jesu Christi. Er tat Wunder in einer Gesellschaft, in der er als Mensch lebte. Er verwandelte Wasser zu Wein, vermehrte Brote und Fische zur Speise für Tausende von Menschen. Er heilte Kranke, und nicht nur so, wie die Ärzte das heute tun, sondern so, als wären sie niemals krank gewesen. Aber fühlte er sich wegen all dieser Fähigkeiten oder dieser Taten, die er tat, überlegen? Seine Einstellung finden wir in Lukas Kapitel 17, Vers 10. Lukas 17, Vers 10. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ja, wir mussten es tun, wir konnten nicht anders. Wir haben es als unsere Pflicht angesehen, aber deshalb sind wir nicht besser. Geschwister, wer die Erkenntnis Gottes hat, hat keine andere Alternative. Oder anders ausgedrückt, er kann nicht anders. Er hat den Drang danach, dies zu tun. Und auch wir müssen tun, was Gott von uns erwartet. Wir dürfen das heute schon verstehen, was auch andererseits eine große Verantwortung bedeutet. Und dieser Verantwortung müssen wir nachkommen. Wenn wir die zur Seite schieben, werden wir die Begeisterung verlieren. Aber Gottes Geist hilft und unterstützt uns dabei. Und wenn wir seinen Geist vernachlässigen, werden wir auch unsere Aufgabe vernachlässigen. dann werden wir, wie ich gesagt habe, die Begeisterung für seinen Weg verlieren und die Prioritäten in unserem Leben werden sich wieder ein bisschen in andere Richtung verschieben. Gott hat nirgendwo versprochen, dass es keinerlei Anstrengung bedarf. Es ist jeden Tag eine neue Herausforderung, weil wir uns jeden Tag neu entscheiden müssen. Der nächste Punkt, die Begeisterung zu erhalten, ist die Vision aufrecht erhalten. Die Vision von Gottes Weg und von Gottes Reich. Die Vision von einer in alle Ewigkeit dauernden friedlichen Zukunft. Um die Vision aufrecht zu erhalten, müssen wir diese Vision von Gottes Weg und seinem Reich auch täglich studieren. Wir müssen uns täglich damit befassen. Wenn wir das nicht tun, gerät es ganz schnell in Vergessenheit. Das kann man zum Beispiel auch an manchen erkennen, die die Kirche verlassen haben. Sie sind sehr schnell auf Abwege geraten. Entweder ist ihnen dann die Religion egal oder sie versuchen, anderen von ihrer neu erkannten Wahrheit in Kenntnis zu setzen und sie davon zu überzeugen. Wobei diese Wahrheit in Wirklichkeit wenig mit der wirklichen Wahrheit der Bibel dann noch zu tun hat. Das Problem der Vergessenheit war auch das Problem des Volkes Israel. Beim Auszug aus Ägypten, als sie das Rote Meer durchzogen und alle Soldaten des Pharaos hinter ihnen in diesem Meer ertrunken waren, war die Begeisterung groß. Aber diese Begeisterung hielt nicht lange an. Kurze Zeit später war alles wieder vergessen und sie wollten sogar nach Ägypten zurück. Und ich persönlich würde sagen, wenn das nicht wegen dem Roten Meer unmöglich gewesen wäre, hätten einige aus Israel sehr wahrscheinlich die Rückkehr angetreten. Insofern war auch der Durchgang durch das Rote Meer auch ein Schutz Gottes für Israel, sie an dem Rückweg nach Ägypten zu hindern. Er kannte das Volk Israel, er kannte die menschliche Natur und er versperrte ihnen den Weg. Ja, die Vision vom gelobten Land war sehr schnell dahin. Und wie wichtig die Vision ist, finden wir in Sprüche Kapitel 29, Vers 18. Sprüche 29, Vers 18. Wo keine Offenbarung ist, manche Übersetzungen sagen hier auch Vision, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Ja, ohne Offenbarung, ohne Vision entsteht Orientierungslosigkeit. Die Menge-Übersetzung sagt hier in Sprüche 29, 18, wenn keine prophetische Offenbarung da ist, wird das Volk zügellos, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz Gottes beobachtet. Wo kommt die prophetische Offenbarung her? Die Medien vermitteln uns diese wohl kaum. Gottes Wort sagt uns, dass die ganze Welt verführt ist. Also sind alle Menschen, mit Ausnahme der von Gott Berufenen, verführt. Wieso sollten die Medien von dieser Verführung ausgenommen sein? Denn was sind die Medien? Die Medien geben Meinungen von Menschen dieser Welt wieder. Die Medien verstehen sich als öffentliche Meinungsmacher, was man bei manchen Themen sehr deutlich merken kann. Aber wenn die Welt verführt ist, dann würde ich mal sagen, da sind die Meinungsmacher besonders verführt. Die Mediengeschwister sind Teil einer verführten Welt. Die Lösung, wie man die Vision aufrecht erhält, zeigt uns ein Beispiel Davids in Psalm 119, Vers 97. Psalm 119, Vers 97, da steht, wie habe ich dein Gesetz so lieb, täglich sinne ich ihm nach. Nicht nur ab und zu mal, täglich. Dann in Psalm 25 werden wir noch ein paar Verse lesen. Beginnen in Vers 1. Nach dir, Herr, verlangt mich, schreibt David hier. Vers 5. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich auf dich. Vers 9. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Ja, wenn ich täglich nach Gott verlange, rede ich täglich im Gebet zu ihm. Wenn ich von Gott geleitet werden will, dann suche ich in seinem Wort, was er von mir erwartet. Anders geht es nicht. Vers 10. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Auch das war Vers 11. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Vers 15 noch. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Ja, wenn ich Gottes Gebote halten will, muss ich darüber nachdenken. Dann muss ich mir überlegen, darf ich das tun oder was muss ich tun? Um die Vision in uns aufrecht zu erhalten, Geschwister, müssen wir regelmäßig, täglich mit Gott sprechen, nämlich beten. Gott zu uns sprechen lassen durch sein Wort, in seinem Wort seinen Willen suchen und über Gottes Wort nachsinnen, wie David es auch tat, was man auf Neudeutsch meditieren nennt. Die Vision zu verlieren ist der Beginn, Gottes Weg zu verlassen. Ohne Vision erlischt die Begeisterung oder wie die Bibel sagt, die erste Liebe. Und ohne Begeisterung, ohne diese erste Liebe, haben wir nach Gottes Wort ein Problem. Noch einmal Offenbarung Kapitel 2, Vers 4. Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Ja, die erste Liebe, die erste Begeisterung. Vers 5. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Und kehre um, tue Buße und tue die ersten Werke. Ja, kehre wieder zu der ersten Begeisterung, zu der ersten Liebe zurück. Und sorge dafür, dass du diese Begeisterung nicht wieder verlierst.